Willkommen zur nächsten Ausgabe des Tax of Campus Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Konflikte gehören zum Arbeitsleben. Die Fragen sind aber, wie können Konfliktpotenziale schnell erkannt werden? Wie können Konflikte geschlichtet werden? Und im besten Fall, was kann getan werden, um Konflikte vorzubeugen? Ich freue mich heute mit Katarzyna Schubert-Paneke darüber zu reden. Katarzyna ist eine internationale zertifizierte Wirtschaftsmediatorin, Ausbilderin und auch Business Coachin. Wie sie selbst sagt, ist sie stets bemüht, die Verständigungsprozesse und die Zusammenarbeit von Menschen und Organisationen zu unterstützen. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihr. Und denkt dran, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, sendet eine E-Mail an podcast@taxsoft.com. Hallo Katarzyna, wie geht's dir heute?
Einen wunderschönen guten Morgen, mir geht es bestens.
Prima, prima. Wir hatten in zwei früheren Podcasts einmal mit Sangeeta gesprochen über das Thema Self-Organizing Teams und quasi wie Entscheidungen da in so einem Team oder wie Entscheidungen stattfinden, und auch mit Florian über Management-Kommunikation. Ja, wie kann so ein Agile-Team mit Manager in ein Unternehmen dann sprechen, ich sag mal so, um die Brücke zu bauen zwischen, ich sag mal so, verschiedenen Sprachen, ja. Und heute wollen wir ein bisschen anknüpfen an diesen Themen, und es geht auch um das Thema Konflikt. Konflikte, wie entstehen die, wie erkennen wir Konflikte, und vor allen Dingen, was kann man tun, wenn Konflikte entstehen, ja. Ich habe mit mehreren Kollegen gesprochen, Scrum Master, die arbeiten in verschiedenen Teams, und ich kriege kein, ich sag mal so, homogenes Bild. Ja, der eine sagt, boah, in dem Team, das ist super harmonisch, das ist ein Wir-Gefühl, auch wenn das Team vielleicht verteilt ist über verschiedene Länder. Die sagen, nee, das funktioniert alles harmonisch. Dann gibt's andere Scrum Master, die zu mir sagen, boah, da entstehen immer Konflikte. Das ist ein Us and Them, das ist kein Wir-Gefühl, und du musst dies machen, du hast das gemacht, Fingerpointing, ja. Und das wäre dann eigentlich meine erste Frage: Warum gibt es dann, ich sag mal so, diese zwei Extremen von Teams? Einmal harmonisch, ich sag mal so, der andere, wo wirklich Konfliktpotenzial da steht, ja. Welche Gründe gibt es dafür, für diese verschiedene Ausprägung, sage ich mal so?
Finde ich eine super interessante Frage. Und ich bleibe erstmal noch auf deinen Lippen hängen, weil ich höre auf einer Seite Harmonie, auf der anderen Seite Wir-Gefühl und keine Konflikte. Und das finde ich eine interessante Gegenüberstellung, weil die Harmonie, die wird ja gerne eben so verstanden: Wir haben uns alle lieb, sprechen die Dinge nicht an, und Konflikte, wenn es dann richtig kracht, und dann kommt es zu einer Polarisierung. Und ich glaube, da liegt schon der Grund für vieles in diese Diversität drinne, weil Harmonie, hat mir eine Coachings-Klientin gesagt, fand ich grandios, kann auch bedeuten, wir sprechen die schwierigen Sachen an, reiben uns aneinander und sind in der Lage, auch lösungsorientiert voranzugehen, ohne uns persönlich irgendwie zu beschuldigen. Und das andere Extreme, was du bezeichnest, ist genau sozusagen die wenige gesunde oder wenige appropriate, ansprechende Harmonie, wo es nur darum geht, wir haben uns alle lieb, sozusagen. Und darunter versteckt sich häufig die Unfähigkeiten, da Dinge anzusprechen. Also ich würde von keiner Polarität, glaube ich, als gut ausgehen, sondern es braucht beides. Und die Diversität ist vorhanden, weil wir so unterschiedlich sind, weil die Strukturen unterschiedlich sind. Und auch das Versprechen, es könnte einheitlich sein, es könnte ein Rezept gehen, ist, glaube ich, irreführend. Also ich habe deine Frage wahrscheinlich noch nicht beantwortet, aber diese Diversität würde ich als Grund für Spannungen und Grund für die Freude benennen. Es braucht beides.
Sind die oder welche Art von Einflussfaktoren gibt es? Sind das nur, wie du sagst, dieses Thema, also, sagen wir so, von der individuellen Seite aus? Oder hast du dann auch Erfahrungen gesammelt oder gesehen, wo, ich sag mal so, wenn es eine bestimmte Organisationsart gibt oder eine bestimmte, ich sag mal so, Kultur in einer Organisation, hat das dann auch einen Einfluss, entweder positiv oder negativ, auch diese entweder harmonische oder nicht harmonische Zusammensetzung von einem Team?
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde sogar weitergehen. Ich habe mich bemüht, das mit einer Landkarte der Einflüsse zu beschreiben. Und dazu mussten wir ein bisschen zoomen. Also ich würde vielleicht damit anfangen, dass wir den heutigen Menschen in der VUCA-Welt verorten oder in der neuen Arbeitswelt verorten. Und die Grundverunsicherung dabei mit all den Herausforderungen, mit all der Geschwindigkeit, Projektifizierung, Flexibilisierung, Technologisierung, Globalisierung erstmal betrachten. Das ist so das ganz große Bild. Und dann zoomen wir vielleicht auf eine Organisation. Und jede Organisation ist in einem, also je nachdem, in welche Branche wir uns befinden, aber die meisten sind in einem internationalen, globalen Wettbewerb, was schon mal eine bestimmte Energie, eine bestimmte Spannung, Anspannung mit sich bringt. Und die kann durchaus positiv sein, weil da werden wir kreativ und dann können wir mit Komplexität arbeiten. Und dann zoomen wir weiter in die Organisation und fragen wir uns, also was für eine Art von Organisationsstruktur ist das? Ist das eher die klassische, eher die agile? Welche Ressourcen sind vorhanden? Welche Menschen ziehen wir an? Welche Führungskultur etablieren wir, welche Diversität wir haben. Und in all dem, also in dem Becken sozusagen, finden wir Menschen wieder, die mit unterschiedlichen Prädispositionen, mit unterschiedlichen Ressourcen, Charakteristika kommen. Das heißt, und gleichzeitig, da muss ich wieder das Fenster aufmachen, kommt so ein grundverunsicherter Mensch tendenziell heute, Ambiguitätstoleranz wird überall gefragt und die Polaritäten sehen wir ja draußen. Und dann haben wir die individuelle Komponente, also wie bin ich drauf? Ist es Pandemie, ist es keine Pandemie? Wie geht es mir damit? Bin ich satt, bin ich nicht satt? Habe ich alle Ressourcen um mich herum, um arbeitsfähig zu werden? Und das ist immer in so einer Wechselwirkung. Weißt, ich glaube, es ist nicht ganz gelungen, wenn wir entweder oder uns diese Dimensionen anschauen, sondern die sind in einer ständigen Wechselwirkung. Wenn du wertschätzend mit deinen Leuten umgehst, dann kriegst du auch das Gleiche zurück. Wenn du sie von morgens bis abends anbrüllst, dann kannst du auch die besten Ressourcen, ansonsten materielle Art, zur Verfügung stellen. Das wird wahrscheinlich auch nicht aufgehen. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, genau. Und das ist das eine, ein Scrum Master hat mir das auch mal erzählt, dass so von der Organisation her, das war eher eine, es war keine Wertschätzung da, es war immer Blaming, persönlich, auf der persönlichen Ebene. Und er erzählte mir, dass dann die Leute in den Teams genau diese Art dann auch einfach benutzt hat, weil es, ich sag mal so, es kam top down sozusagen. Ja, wie gesagt, keine Wertschätzung, persönliche Vorwürfe, Blaming. Und das hat sich dann einfach auf den Leuten richtig, hat die Leute richtig beeinflusst. Ja, dass die, ich sag mal so, gesagt haben, okay, wenn der Chef oben so ist oder die Chefs oben, sag ich mal so, so wurde es mir das mal erzählt, dann so bin ich dann auch, ja. Das ist dann und das ist kein Sicherheitsfaktor von den Leuten gab. Und die haben dann auch ja immer alle Leute, wie gesagt, überhaupt keine Wertschätzung gegenüber gezeigt, ja. Wenn wir dann, ich sag mal so ich nenne es immer noch die zwei verschiedene Arten, ja, Harmonie und nicht harmonisch, ja. Und wenn es ein Konfliktpotenzial gibt. Wie entstehen diese Konflikte dann genau? Was sind, ich sag mal so, wenn ich dich fragen würde, was sind, ich sag mal so, die fünf Punkte, die wirklich klassisch zu einem Konflikt dann führen?
Ja, und auch das ist sehr verschieden. Und ich verstehe daraus, wenn diese Frage gestellt wird, dass es um so eine Orientierung geht. Also wie kann ich dem vorbeugen, wie kann ich das erkennen, richtig?
Genau, erkennen, dann wäre meine nächste Frage, kommen wir dazu im Sinne von, okay, wenn ich das erkenne, gibt es irgendwelche Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um dieses Konflikt überhaupt mal zu stoppen, dass es dann gar nicht entsteht. Aber lass uns das quasi als die nächste Frage mal betrachten. Ja?
Genau, also was ich vielleicht noch mal einen Schritt zuvor, was ist ein Konflikt überhaupt? Weil das ist entscheidend für die Auswahl dessen, wie ich dazu beitragen kann, dass ein entsteht. Und ich glaube, an sich müssen wir da auch schon unterscheiden, die intrapersonale, interpersonale, soziale Konflikte und die, die in der Struktur liegen. Und bei einem Konflikt geht es stets darum, aber bei einem sozialen Konflikt, um die es in der Arbeitswelt geht, dass es eine Art von Beeinträchtigung im Fühlen, Denken, in der Handlungsfähigkeit gibt, mindestens bei einer Person. Ja? Und was dazu führt, sind häufig aus meiner Sicht Engpässe. Und diese Engpässe, die könnten unterschiedliche Natur sein. Entweder fehlt eben die Wertschätzung, das heißt, ich mache und tue und bin immer dabei mit vollem Engagement, aber die Auszeichnung oder die Anerkennung dafür bekommen die anderen, ob finanzielle oder immaterielle Art. Oder aber ich verstehe etwas nicht. Wir haben Missverständnisse, weil wir einfach aneinander irgendwie vorbeireden und das nicht mal erkennen. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, also eine der Ursachen ist, dass wir uns einfach nicht riechen, dass wir einfach uns nicht sympathisch erscheinen und doch mit dem Menschen wahnsinnig viel arbeiten müssen. Auch das kann zu Konflikten führen. Und ich glaube, dass auch so eine dauerhafte Ermüdung, was du jetzt mit dem Beispiel genannt hast, dass jemand nicht wertschätzend gewesen ist. Also ich kann von besten Absichten, Ressourcen etc. ausgehen, aber in meinem Umfeld gibt es, nennen wir mal das, das ist heute sehr modern, eine toxische Art und Weise zu sein und zu arbeiten. Auch das fährt ab. Ja, und da bleibt der vorher genannte Wettbewerb nicht ohne Einfluss auf diese Situation. Genau, das wäre der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt kann wirklich in mir liegen. Das heißt, ich habe x Baustellen und eine innere Zerrissenheit. Soll ich jetzt in Düsseldorf oder doch vielleicht in, was weiß ich, in Karlsruhe oder in Istanbul leben, diese oder diese Arbeit, dieser oder Ehemann. Auch das bringt so eine Verunsicherung innerlich, die sich draußen entzünden kann, an kleineren Anlässen sozusagen. Also du hast nach fünf gefragt, das wären die ersten, die mir in den Sinn kommen.
Ja, es muss nicht genau fünf sein, ja, genau, gerne, nur als Beispiel. Bevor ich dann nochmal die Frage stelle wegen, okay, was kann man tun, um diese Konflikte dann zu vermeiden? Du hattest auch dieses, gerade das Thema innere Ruhe, Ermüdung gesagt. Denkst du, dass durch das Thema Agilität, dass vielleicht mehr Ermüdung kommt? Ich sehe, ja, oder typischerweise ein Sprint dauert 2 Wochen. Das heißt, ich habe 2 Wochen ist eigentlich ganz schon eng getaktet. Ja, ich muss eine Menge tun in 2 Wochen. Und dann kommt die nächste 2 Wochen. Dann kommt die nächste 2 Wochen. Dass es halt keine, ich sag mal so, Ruhepause oder Ruhezeiten gibt. Ja, ist das, hast du auch Erfahrung oder was ist deine Meinung zu solchen Themen?
Ich glaube, dass agile Arbeitsstrukturen eine der weiteren Komponente sind, die diese Art von Languishing, nennt man das heute auch, diese Ermüdung unterstützen können. Also wir sind so, ich mag das Wort hecheln, am Hecheln sozusagen. Und mir scheint, dass diese innere Unruhe viele, viele Einflussfaktoren hat, weil es nicht nur die Struktur ist, sie ist sozusagen Folge von etwas, von einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung und sie hat viel Gutes. Also ich muss ehrlich sagen, vieles freut mich dran, was da dazugekommen ist. Aber wir sind in so einem, also wenn ich mit jüngeren Menschen zusammenarbeite, merke ich, die sind da in so einem Weiterklicken, ja, also ein Modus des Weiterklickens. Und wenn ich gar keine Ruhephase habe und wir sprechen auch von zum Beispiel Mag-Mindfulness. Das heißt, selbst wenn ich von Achtsamkeit spreche, hat das einen Hintergrund von Selbstoptimierung. Selbst wenn wir Retrospektive haben, ist sie von der Ausgangsposition gehalten. Ja, wir schauen uns das Team an, aber es geht um unsere Effizienz. Es geht nicht unbedingt darum, wie wir als Menschen Resonanzräume erschaffen, wie wir weiter wachsen und aneinander uns binden, sondern wie wir effizienter werden. Das heißt, die Agilität, diese wahnsinnige Wettbewerb und die viele Unsicherheit auf einer Seite, auf der anderen Seite wenige von so Sicherheit vermittelnden Stellen im Leben, die scheinen mir dazu, zu dieser Übermüdung zu führen. Also wenn ich von jungen Menschen höre, dass sie mit 20 Sorge um Altsein haben und diese Perspektivenlosigkeit, dann besorgt mich das schon. Und ich glaube, es sind einfach sehr viele Entwicklungen bzw. Degradation in den letzten Dekaden zustande gekommen, die zu so einem seelischen Zustand führen, der echt der nicht mehr so frustrationstolerant ist, sozusagen.
Nee, das ist interessant, weil dieses Thema, Burnout oder so, solche Sachen bei jüngeren Leuten, wenn ich mal zurückblicke vor 20 Jahren, das wurde gar nicht diskutiert. Das kam gar nicht in Frage. Es war in Anführungsstrichen kein Thema. Ja. Aber wie du sagst, jetzt durch diese Wandel, auch diese technologische Wandel, das immer schneller werden, auch im Sinne von Agile Teams, ja, wir wollen immer schneller werden, effizienter werden. Ja, dass das auch, jüngere Leute auch solche oder mit solchen Problemen konfrontiert werden. Ja.
Und das ist klasse. Vielleicht nur noch ein Aspekt, weil das finde ich super interessant. Wir müssen noch mal dazufügen, es ist eine gewisse Dünnhäutigkeit da. Also im Sinne von, du migrierst, die gesamte Familie ist weg, du bist alleine auf dich gestellt, du musst mit allem selber fertig werden. Und als junger Mensch hast du viel Energie, du hast viel Kreativität und du kommst da voran. Mhm. Das ist super. Aber es gibt nicht diese Ruhezonen. Und diese sind, glaube ich, etwas, was ich bei der Agilität, ich habe mir überlegt, auch wie das geschehen könnte, also sehr wünschen würde, weißt du?
Die Frage stelle ich noch, es gibt immer ein paar Minuten drüber nachzudenken. Ja. Gut, aber dann haben wir, wie gesagt, diese individuelle Einflussfaktoren, wir haben diese organisatorische Einflussfaktoren und wie gesagt, dann können diese Konflikte entstehen. Dann wäre die Frage, eigentlich zwei Fragen. Gibt es präventative Schritte, die unternommen werden können? Beziehungsweise, wenn dieses Zeitpunkt verpasst wurde, gibt es dann kurative Schritte, die man nutzen kann, um, wenn ein Konflikt entstanden ist, dann dieses Konflikt dann wieder zu beseitigen?
Ja, ja.
Was sind deine Erfahrungen, dein Tipps aus dem Werkzeugkasten sozusagen?
Ich habe eine Matrix für euch vorbereitet.
Oh, perfekt.
Also, und für mich eben auch so aufgeteilt, es gibt ganze Menge, was wir tun und lassen können. Und zwar, ich würde unterscheiden auf der individuellen Ebene, auf der Teamebene und intern in der Organisation. Und dann haben wir noch die Kundinnen, zu denen wir uns richten. Und auch da bleibt es ja nicht konfliktfrei. Ja. Und das ist sozusagen die präventive Spalte, dann die kurative und evaluative Spalte. Und ich glaube, auf der individuellen Ebene können wir dabei anfangen, immer wieder unsere Werte zu reflektieren und zu prüfen. Arbeite ich entlang dessen, was mir wichtig ist? Bin ich integer? Also Integrität ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Wort und eine Komponente, die ich allen wünschen und gönnen würde. Weil wenn das erfüllt ist, ist es schon mal leichter im Leben. Also wie integer bin ich in meinem Alltag? Tue ich wirklich das, was mir wichtig ist? Ich kann auch prüfen, wo sind meine Vertraulichkeit, Sicherheitsfaktoren, also präventiv, individuell jetzt. Wo kann ich irgendwie die Sachen, die mir im Alltag entgegenkommen, durchreflektieren, ohne nur zu funktionieren, ohne nur mich weiter zu optimieren? Und wie kann ich an der Eigenverantwortung wahrhaftig arbeiten? Und das ist eine weitere Komponente der Agilität. Wir sprechen viel von Eigenverantwortung. Naja, ich sehe das bedingt im Alltag. Also laut zu werden und Kritik auszusprechen, heißt nicht sofort Eigenverantwortung. Also mit Eigenverantwortung meine ich, und da gehe ich schon zum Konflikt drüber, wenn ich merke, dass zwischen uns beiden zum Beispiel Missverständnisse aufgekommen sind, dann ist es für mich eigenverantwortlich, einmal zu prüfen, was ist genau geschehen, also wirklich die Reflexionsschleife zu machen, was habe ich beobachtet, vielleicht zu prüfen, was für ein Bedürfnis ist gerade im Mangel, was hätte ich gerne, dass es erfüllt wird. Und wie kann ich zunächst selber die Verantwortung für das Bedürfnis auch übernehmen, weil es ja meins ist. Ja?
Und nicht sofort jemand blaming.
Ganz genau.
Du hast einen Fehler gemacht, sondern diese Reflexion, ja, sich selbst. Ja,
ja. Und das kann ich ja im stillen Kämmerlein, das brauche ich nicht mal eine Gesellschaft. Und erstmal dann baue ich sozusagen die unendliche, also wenn ich wieder das wie die unendliche 18, die Schleife zu dir und guck mal, was hast du beobachtet? Was ist dir wichtig? Ohne lange zu warten, bis wir jetzt eine Woche nicht miteinander gesprochen haben, weil ich ja so sauer bin, sondern wirklich sehr schnell das Gespräch suchen. Vor dem Gespräch allerdings für sich klar werden, was habe ich eventuell dazu beigetragen, dass es so geworden ist. Und da entfernen wir uns von diesem Fingerzeigen, also der andere ist verantwortlich. Was ich sehr empfehlen kann, ist, wenn eine Konfliktsituation aufkommt, immer wieder sich auf die Wahrnehmung erstmal zu fokussieren. Also wenn das eine Kamera gewesen wäre, Kamera kann nicht wahrnehmen, sondern aufnehmen. Aber was hätte sie aufgenommen? Was wären so die die puren Fakten. Und dann erstmal, wie interpretiere ich diese und wie bewerte ich diese? Und das nennt sich so die Beep-Methode und die ist wahnsinnig schnell. Das passiert wie innerhalb von 500 Millisekunden, dass wir diese Bewertung durchführen. Und das zu verlangsamen, zu gucken, wie lässt sich die Situation vielleicht noch interpretieren? Unter welchen Umständen hätte ich ähnlich gehandelt, da wo ich jemanden bewerte und abwerte? Genau. Das wären so die allerersten Schritte auf meiner Ebene. Also Verantwortung für eigene Wahrnehmung, die selektiv ist, und für eigene Bedürfnisse übernehmen und für die Emotionen. Und wenn wir auf das Team schauen, das Feld ist riesig, was da alles gemacht werden könnte. Also ich habe mir überlegt, dass gerade in den agilen Teams gleich beim Planning Sprint überlegt werden könnten, wie gehen wir eigentlich mit Engpässen um? Lass uns Zeit dafür verwenden, dass wir nicht nur vom guten Wetter ausgehen, sondern auch darüber sprechen, im Fall von XY handeln wir so und so. Das kommt mir manchmal zu kurz von dem, was ich so mitbekomme.
Ich habe da Erfahrung in Teams gehabt, wo genau das ist passiert, genau dieses Thema, okay, es könnte sein, dass ein System nicht zur Verfügung steht, das heißt, wir können eigentlich das, was wir geplant haben, dann doch nicht fertigstellen. Wenn das auftritt, was tun wir? Wirklich positive Diskussionen darüber. Und anderen Teams habe ich gehört, nee, das haben wir geplant und das tun wir. Auch dieses Flexibilität oder dass die Leute gar nicht darüber sprechen wollen, wie gehen wir mit Engpässen um, ja. Und dann auch so ein bisschen, ja, in den Teams, wo das nicht besprochen wird, das entsteht eigentlich mehr Konflikt, ja. Aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil häufig wird in Planung darüber gesprochen, okay, was wollen wir tun, aber nicht genau das, was du sagst, wenn es ein Engpass aus irgendwelchen Gründen, Krankheit, Systemausfall, wie gehen wir damit um, ja? Und ich glaube, was du da sagst, wenn wir dann in einem Team dieses Verständnis miteinander früher schaffen, dann, wenn dieser Engpass mal auftreten sollte, wissen wir alle, wie wir damit umgehen. Und damit dann ist auch ein Konfliktpotenzial dann nicht mehr da.
Ja, und damit sprichst du die vorige Harmonie wieder an, weil ich mich, also ich würde jeden, der vielleicht auch zuhört, dazu einladen, davon auszugehen, Engpässe und Konflikte sind das Allernormalste im Leben. Wir sind unterschiedlich und wenn sie nicht aufkommen, dann muss ich mir vielleicht Sorgen machen, wenn etwas nicht genannt wird, also umgekehrt. Und ich finde es einfach schade, wenn man davon ausgeht, die kommen nicht auf, weil das ist verlorene Energie und Zeit. Also für mich gut, ich komme dann irgendwann und kann meditieren oder coachen. Yeah. Aber für das Team ist das ein kostbares Spiel. Ja, also das ist ein
Total. Und ist es dann auch in dem Fall so, dass wenn diese Konflikte nicht aufkommen, das ist so ein bisschen so wie ein Volcano, ja, dass irgendwann kommt ein richtiges Kracher, ja, so ein richtiges Train Crash, wie man so sagt, ja. Und vielleicht sind die Probleme dann viel größer, als wenn die früher, ich sag mal so häppchenweise angesprochen hätten werden sollen, ja.
Ja, also genau, der Umgang damit, lass uns davon ausgehen, es kommt zu Engpässen und wenn es nicht kommt, wunderbar, wir sind aber vorbereitet. Ja. Und das wäre das eine. Das andere, immer wieder diese Erinnerung, was heißt Eigenverantwortung für euch? Kann ich mich darauf verlassen, dass wenn zwischen euch beiden Spannung entsteht, dass einer zu mir kommt und sich meldet, wenn ich Scrum Master bin zum Beispiel, ohne dass ich jetzt irgendwie warten muss, bis es eskaliert ist, das zum Beispiel, also dass man wirklich nicht nur appelliert, sondern das in Praxis umsetzt, weil da merke ich immer wieder, wir erwarten wahnsinnig viel von den Leuten und durch diesen Hype, durch diese Harmonie trauen sich manchmal Leute nicht anzusprechen, Moment, also ich arbeite viel schneller und muss jetzt schon wieder warten, bis das andere erledigt wird, dann mache ich es doch lieber, aber wenn es schief läuft, dann bin ich schuldig, wenn es gut läuft, sind wir alle dran die Auszeichnung. Ja. Also das fühlt auch zu so einem Gefühl von Ungerechtigkeit und das ist für mich auch ein der Auslöser für Konflikte, dass wir in einer Übergangszeit sind, in der Menschen auf einer Seite, das ist ein Paradoxon, nach Anerkennung suchen und individualisiert sind, auf der anderen Seite, das Team ist toll und nur der Erfolg des Teams zählt. Das ist noch nicht so ganz durchdekliniert und da kann es auch zu Spannungen kommen. Und zwei wichtige Punkte, die ich mir noch überlegt habe, sind zum einen die Kompetenzen von Scrum Master und agile Coaches. Also was haben sie eigentlich? Ich erlebe das so, dass da eine Art von Überforderung ist, wenn du irgendwie jetzt noch online x Stunden am Tag mit den Teams arbeitest und noch sowohl Fachkompetenz mitbringst, als auch eben erkennen solltest, wo welche Spannung, Nichtspannung da ist. Da würde ich den Leuten deutlich mehr Konfliktkompetenz und mediative Kompetenz gönnen und wünschen, zum einen. Und zum anderen habe ich überlegt, dass Einbauen von so Art Supervision wäre auch toll, dass du nach dem einen Sprint auch die Möglichkeit hast, mit einem Sparringpartner in dem Unternehmen, vielleicht aus einer anderen Abteilung, kurz Rücksprache zu halten, also kollegiale Beratung, so auf dieser Ebene. Intervision, Supervision, man kann auch in der Organisation Leute dazu immer wieder buchen, um einfach diese Qualitäten zu verbessern. Weil nur zu funktionieren, das sehe ich nicht nachhaltig irgendwie kommen.
Und das ist dann auch, ich sag mal so, auf der Scrum Master Ebene auch dann diese Selbstreflexion, ja?
Ja, klar.
Und wirklich den Schritt zurück, wie du sagst, vielleicht einen Sparring Partner zu finden und einfach das mal auszutauschen, ja? Ansonsten, ich sag mal so, lebt man in seiner eigenen Welt und kriegt keine externen Impulse, ja, um vielleicht Sachen zu verbessern. Ein Punkt hattest du kurz angesprochen, das Thema Online und man sitzt dann 8 Stunden vor dem Rechner, ja. Denkst du dann, dass die Potenzial für Konflikte genau durch dieses Thema Remote Working beziehungsweise Distributed Teams, dass die Potenzial für Konflikte denn damit höher ist? Ist die, und auch besonders jetzt in dieser Zeit, ja, wo, ich sag mal so, seit 12 Monaten die meisten Leute wirklich von zu Hause gearbeitet haben, nicht diese physikalische Kontakte, ich sag mal so, Kaffee-Klatsch in Anführungsstrichen positiv gemeint, ja. Genau, denkst du, dass genau dieses Online-Zusammensein eine Auswirkung auf die Potenzial für Konflikte hat?
Ja. Ist die Frage, welche Auswirkung. Und dazu gibt es schon ein paar interessante Studien. Also ich glaube, wir müssen noch einmal hier unterscheiden. Also Pandemiezustände, nicht Pandemiezustände. Wenn ich nur ich bin eine Verfechterin des Online-Zusammenarbeitens. Unter anderem, weil ich die Internationalität liebe und zum anderen, weil wir klimamäßig einfach dazu etwas beitragen, dass es ein bisschen entspannter wird. Und wenn es so ist, dass ich das tue, quasi in meiner Arbeit und anschließend die normalen sozialen Kontakte habe, dann hat das eine andere Auswirkung, als wenn ich jetzt 12, 14 Stunden am Tag eine Woche lang hier schaffe und anschließend nichts habe. Also das ist so ein grober Unterschied. Und ich erlebe das in manchen Teams, und da bin ich zurück bei dem Thema bisschen jüngere Kolleginnen, Selbstfürsorge und so weiter, dass sie wirklich 12 bis 14 Stunden am Tag schaffen. Die Ernährung schaut dann entsprechend aus, die Bewegung schaut dann entsprechend aus. Das Team ist weltweit verteilt. Und diese Auswirkung erlebe ich als eher negativ, weil die einfach irgendwann durch sind. Die sind erschöpft, die sind ungeduldig. Und sie sehen, was wir auch noch berücksichtigen müssen, das Medium als das nächste Teammitglied gar nicht mehr. Also das ist so ein konfuser Zustand. Wenn ich jetzt auf die Konflikte schaue, glaube ich, dass es einen positiven Impact hat. Und zwar, ich habe den Eindruck, dass wir sachlicher werden, dass wir effizienter werden, dass wir in den Sitzungen eher dazukommen, schnell beschlussfähig zu werden. Das ist so die eine Ebene. Was negativer sein kann, ist, vor allem wenn die Videos zum Beispiel nicht an sind oder mehrere Sitzungen stattfinden, dass diese Resonanz nicht entsteht, dass diese Begegnung, weißt du, also wenn wir bedenken, wie vielen Menschen wir wöchentlich begegnen, also begegnen jetzt im philosophischen Sinne würde hier gar nicht passen, weil wir uns treffen, aber manchmal eben nicht in diese Berührung kommen, dann hat das einen negativen Einfluss, weil es kaum noch Momente gibt, wo ich genährt werde. Also da muss ich zurück zum menschlichen Wesen. Wir sehnen uns nach Berührung und nach Resonanz, nach Miteinandersein. Und das ist im Team vielleicht nicht so ganz einfach. Und dennoch muss ich hier wieder unterscheiden. Ich hatte in einem Team 14 Leute, glaube ich auch, oder 15. Manche, die gesagt haben, super, Das ist genau seine Welt, alleine zu arbeiten und sich dann nur per Slack irgendwie auszutauschen und nicht mal Videos anzumachen. Und da lag unter anderem das Thema nicht bewertet werden drin. Also dieses Entspannung davon. Und andere sagen, ich will euch endlich wieder umarmen können und vor Ort sein.
Ja. Ja.
Und die letzte Komponente, die ich wertvoll finde, sie zu benennen, ist die E-Kommunikation. Da mussten wir wirklich auch wieder unterscheiden, was meinen wir damit. Also die E-Mail-Kommunikation hat eine andere Auswirkung, als wenn wir miteinander reden. Und das vergessen wir manchmal. Also es gibt eine Studie, die besagt, dass wir unter so eine Stufe niedriger jeweils gehen. Das heißt, wenn jemand positiv schreibt, positiv gestimmt, wird das eher neutral gelesen und entsprechend weiter nach unten. Das heißt, wenn wir schon eine Anspannung haben, dann kann es sein, dass die E-Mail hilft, weil ich dann sachlicher werde. Aber ich habe nie die Garantie, wie wird es gelesen. Während ich dieses in einem Gespräch eher ablesen kann. Macht das Sinn?
Ja, genau. Und vor allen Dingen, wie du sagst, dann nicht nur jemand zu hören, sondern jemand zu sehen, auch wenn es dann vielleicht nicht physikalisch ist, aber über Video. Da kriegt man mehr Impulse zurück, ja, im Sinne von Körpersprache, Gesichtsausdruck und solche Sachen. Genau diese, ich sag mal so, mehr Näherkommunikation da. Ja,
ja, ja. Ja. Und
Nein, ich wollte sagen, wir haben da eine Menge Punkte angesprochen, ja, wie gesagt, über individuell, Organisation, ein paar wichtige Teile, einer der wichtigsten Teile, was ich gerade weggenommen habe, ist dieses Thema Selbstreflexionen und Eigenverantwortung, ja. Genau. Und ich denke, da waren eine Menge Punkte. Ich glaube, wir könnten jetzt noch mal eine Stunde mit und unterhalten. Aber wirklich genau, um dieses Konfliktthema zu erkennen, da waren wirklich super Impulse von dir da, Katharina. Genau. Gibt es irgendwelche abschließende Wörter, die du oder Sachen, die du gerne auf den Weg geben würdest?
Ja, ich möchte euch nochmal eine konkrete Geschichte geben, weil ich sehr überzeugt sehr davon bin. Und das Zeug nennt sich, dieser Zugang nennt sich kontrollierter Dialog. Das wäre nochmal die Stufe, die ich in die Sprints einbringen würde. Kontrollierter Dialog heißt soweit eine Wiederholung des Gesagtes Gehörten mit eigenen Worten, bevor ich antworte. Und das verlangsamt, das kann schon manche nerven, glaube ich, aber wir verstehen andauernd wir verstehen uns miss sozusagen andauernd miteinander. Und in dem Moment, in dem ich kurz wiederhole, aha, Ashley, das heißt, du nimmst mit, dass die Selbstreflexion wichtig ist und dass es nochmal weitere Komponente im Team geben kann, die bedacht werden müssen, wie Zeit zum Beispiel, wie damit umgegangen wird, um mit Konflikten besser umzugehen. Und erst dann reagiere ich darauf. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Methode, um sicherzustellen, dass alle im Team das verstanden haben, worum es geht.
Ja, weil jeder kann das verstanden haben, aber ob jeder das genauso verstanden hat wie der andere, das ist dann halt die Frage. Genau dieses Ruckspielen, ich wiederhole, das schafft einfach Klarheit und auch, was du auch zum Anfang gesagt hattest, ja, bei der Reflexion, schau mal die Fakten an. Und damit mit diesen Zurückspielen schafft man auch wieder dann, ich sag mal so, oder klärt man, dass die Fakten dann richtig transportiert oder verstanden wurden. Ja. Super. Ich bedanke mich bei dir. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich würde gerne, wie gesagt, noch mal eine Stunde mit dir unterhalten, aber das springt leider den Rahmen. Aber vielleicht können wir das mal in einem anderen Gespräch dann fortführen. Ja?
Vielen herzlichen Dank.
Und ich wünsche dir dann einen schönen Tag noch. Ciao.
Ciao.
TaxOff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart. Euer TaxOff Campus Podcast Team.